Ja, auch einen guten Morgen von meiner Seite aus. Schön, dass wir heute alle da sind, um Gottesdienst miteinander zu feiern. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in drei verschiedene Begegnungen, die drei Männer miteinander gehabt haben. Und diese Begegnungen, die folgen alle ziemlich kurz aufeinander und scheinen auch eher kurz zu sein, aber haben trotzdem irgendwie eine ganz bleibende Auswirkung gehabt. Und dafür wollen wir gemeinsam in Johannes 1 reinschauen, ab Vers 43. Und diesem Bibeltext geht voraus, dass Jesus beginnt zu wirken und er begegnet dabei Andreas und seinem Bruder Simon Petrus. Und Jesus beginnt, seine ersten Jünger zu berufen und direkt da geht es dann weiter mit Vers 43. Am folgenden Tag wollte er, Jesus, nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. In diesen zwei Versen stecken gleich zwei Begegnungen. Jesus ist auf dem Weg und er möchte nach Galiläa aufbrechen. Da begegnet er Philippus. Und Philippus ist aus derselben Stadt wie Andreas und wie Petrus. Und Jesus scheint diese Begegnung mit Philippus gesucht zu haben. Jesus war auf der Suche nach Philippus, um ihn in seine Nachfolge zu berufen. Und Philippus, der hört diesen Ruf und wird zu einem der Jünger Jesu. Was Philippus zuvor getan hat, können wir in dieser Bibelstelle nicht erfahren. Aber dieser Ruf von Jesus verändert sein Leben. Er erkennt in Jesus den Messias und wird sein Jünger. Doch das will er nicht nur für sich behalten, sondern da gibt es noch jemanden, der das hören muss. Und diese erste Begegnung zwischen Jesus und Philippus löst so einen kleinen Dominoeffekt aus und führt zu einer nächsten Begegnung. Kaum begegnet Philippus Jesus, macht er sich auf die Suche nach Nathanael. So wie Jesus zunächst Philippus begegnen möchte, so will es nun auch Philippus mit Nathanael tun. Und wir wissen nicht, woher die beiden sich kennen. Vielleicht waren sie Bekannte gewesen, vielleicht waren sie sogar Freunde. Aber Philippus ist auf der Suche nach Nathanael. Und wir lesen hier nicht von einer zufälligen Begegnung, sondern er findet auch Nathanael. Und es gibt da etwas, was er ihm unbedingt mitteilen möchte. Etwas, was Nathanael wissen muss. Und so macht er sich auf den Weg zu ihm. Und das Gespräch zwischen den beiden beginnt eigentlich mittendrin. Philippus fällt direkt mit der Tür ins Haus. Wir haben den gefunden, von dem Mose geschrieben hat und die Propheten. Das ist das, was Philippus weitergeben möchte. Da scheint es bereits einige Gespräche gegeben zu haben zwischen den beiden. Beide kannten sich wohl gut auch im Gesetz aus, denn sie wussten, was Mose und die Propheten verheißen haben. Und sie wussten, dass Gott den Messias schicken würde, um ihr Volk zu befreien. Und Philippus und Nathanael zeichnet da nicht nur dieses Wissen aus, sondern auch eine erwartungsvolle Haltung. Sie haben nicht nur um diese Prophezeiungen gewusst, sondern sie haben auch darauf gewartet und darauf vertraut. Sie haben geglaubt. Und so begegnet Philippus Jesus. Und sofort ist ihm klar, Nathanael muss das auch erfahren. Er muss zu Jesus, denn dieser ist die Erfüllung der Verheißungen. Und so sind die zwei miteinander im Gespräch und Philippus berichtet von dem, was er gesehen und erlebt hat. Und da spricht Nathanael zu ihm. Und Nathanael sprach zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Nathanaels Reaktion ist nicht gleich die begeisterte Freude. Nathanael reagiert in dem Fall, vielleicht fragend, vielleicht auch eher etwas zweifelnd, kritisch hinterfragend, abschätzig. Der Verheißene, der kommt aus Nazareth? Und Nathanael kannte sich ja in der Schrift aus. Und er wusste, der Messias würde ein Nachkomme Davids sein und aus Bethlehem stammen. Wie kann er also aus Nazareth sein? Eine begründete Frage, oder? Noch dazu war Nazareth jetzt nicht die heiß begehrteste Stadt im Land. Nazareth lag im Grenzgebiet zu Samaria, war eher etwas abgeschieden und hatte einen leichten Zugang zu der nicht streng jüdischen Außenwelt. Und dazu kam noch, dass eine römische Garnison in Nazareth stationiert war. Also keine Qualitätsmerkmale für einen strenggläubigen Juden, die doch eher versucht haben, alles Nichtjüdische streng zu meiden. Und aus solch einem Ort würde doch bestimmt nichts Gutes kommen, geschweige denn der Messias. Für Nathanael passt es an der Stelle nicht zusammen. Und doch stimmt die Verheißung, dass der Messias aus dem Stamm Davids aus Bethlehem kommen würde. Josef, der menschliche Vater von Jesus, war ein Nachkomme Davids und aus Bethlehem. Jesus selbst war ja in Bethlehem geboren worden und später dann in Nazareth aufgewachsen. Doch für Nathanael ist dies gerade noch undenkbar und passt überhaupt nicht zusammen. Aber Philippus, der lässt nicht locker. Und er lädt Nathanael einfach ein. Komm und sieh. Er beginnt nicht zu argumentieren, sondern er lädt Nathanael ganz einfach ein, mitzukommen, Jesus zu begegnen, mit eigenen Augen ihn zu sehen und sich selbst ein Bild zu machen. Und Nathanael, trotz seiner Skepsis und fragenden Haltung, geht er mit. Vielleicht hat er nichts zu verlieren, da sein Leben gerade nicht so rosig aussah. Vielleicht hat er auch in dem Moment einfach gerade nichts Besseres vor, als Philippus ihn einlädt. Oder vielleicht war da doch so ein Funken Hoffnung gewesen, dass Philippus recht hat, auch wenn es eigentlich gar nicht sein kann. Egal, was Nathanael da letztlich bewegt, er macht sich auf den Weg. Er wird aktiv und er schickt nicht Philippus mit der Bitte weg, wiederzukommen, wenn dieser mehr weiß, mehr gesehen oder mehr erfahren hat, sondern er selbst macht sich auf den Weg, um sich ein Bild davon zu machen. Und dann kommt es zu der Begegnung zwischen Nathanael und Jesus. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm. Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm. Woher kennst du mich? Als Nathanael auf sich zukommen sieht, zeichnet er ihn als wahrhaften Israeliten aus, in dem kein Trug oder keine Falschheit ist. Nathanael war wohl jemand, der aufrichtig nach Gottes Willen suchte und mit ihm lebte. Er war keiner, bei dem ein Unterschied zwischen Sein und Schein bestand. Er war aufrichtig. Wow, was für ein Lob, oder? Stell dir vor, du kommst auf Jesus zu und Jesus sagt das über dich und über dein Leben aus. Und Nathanael, er reagiert verwundert, überrascht. Woher kennst du mich? Woher kannst du das wissen? Eigentlich sind wir uns doch noch nicht begegnet. Und das Spannende ist, wenn wir uns zwei Wörter im griechischen Urtext einmal genauer anschauen. Zum einen das Sie von Philippus, als er Nathanael einlädt, und zum anderen dieses Kennen in der Frage von Nathanael. Johannes, der dieses Evangelium schreibt, benutzt nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an anderen Stellen in seinem Evangelium hier bewusst zwei ganz unterschiedliche griechische Wörter, die aber doch miteinander zusammenhängen. Philippus verwendet das griechische Wort Ide, das von dem Wort Eidon abgeleitet werden kann. Und Nathanael dagegen das griechische Wort Gignosko. Bei beiden Wörtern handeln es sich um Bereiche, die mit Erkennen und Erkenntnis zu tun haben. Philippus spricht von Eidon. Und Eidon meint eine subjektive Erkenntnis. Also dieses Komm und Sieh, das Philippus ausspricht, könnte auch übersetzt werden mit Komm und Sieh selbst. Oder Komm und erfahre oder erkenne es selbst, dass dieser der Messias ist. Es geht nicht darum, Jesus nur mit den Augen zu sehen, sondern Philippus lädt Nathanael ein, sich auf den Weg zu machen und Jesus mit eigenen Augen zu sehen, ihn persönlich zu erkennen, zu erfahren, dass er selbst zu der Überzeugung kommt. Gignosko, welches Nathanael dann verwendet, meint eine objektive Erkenntnis, also ein Kennenlernen, Kenntnis von etwas haben, etwas verstehen oder erkennen. Und es meint mehr als ein oberflächliches Erkennen. Nathanael bemerkt, dass Jesus ihn wirklich kennt, obwohl sie sich noch nicht begegnet sind. Stell dir vor, du bist bei der Geburtstagsparty eines Freundes eingeladen und eine fremde Person kommt auf dich zu und sagt zu dir, dass du treu und vertrauenswürdig bist. Was würdest du denken? Wärst du nicht auch etwas überrascht, verwundert? Woher weiß diese Person das, wenn sie mich gar nicht kennt? Und Gignosko meint dabei meistens auch ein Wissen, welches durch Erfahrung entstanden ist. Also wie kann dieses Wissen da sein, wenn man sich noch nicht begegnet ist? Wenn diese Erfahrung ja noch gar nicht da gewesen ist, man noch nicht miteinander unterwegs gewesen ist, wie kann das da sein? Aber Jesus ist eben Gottes Sohn und er hat diese Erkenntnis. Aber nicht nur das. Das hebräische Denken, also das Denken von Philippus, Nathanael, von Jesus, das ist anders als unser Denken, das durch die griechische Kultur geprägt ist. Wenn wir das Wort Erkenntnis hören, denken wir zunächst an Wissen. Also ich weiß etwas oder ich lerne etwas Neues. Zum Beispiel, ich weiß, wie der Thermomix funktioniert oder ich weiß vielleicht, wie ich das programmieren kann. Und das Hebräische denkt dabei weniger abstrakt, sondern mehr umfassend. Also Erkenntnis meint dabei nicht nur etwas zu wissen, sondern auch entsprechend zu handeln und danach zu leben. Und folglich würde man im hebräischen Denken nicht nur darunter verstehen, dass man weiß, wie der Thermomix oder das Programmieren funktionieren, sondern dieses Wissen auch anwendet und in die Tat umsetzt. Also wenn im Hebräischen zum Beispiel die Rede davon ist, Gott zu kennen oder Gott zu erkennen, dann meint es nicht nur zu wissen, wer Gott ist und wie er ist, sondern es meint noch viel mehr. Nicht nur bei diesem Wissen stehen zu bleiben, sondern das auch anzunehmen und entsprechend zu leben. Und Nathanael wird hier zu so viel mehr eingeladen. Nicht nur diesen Jesus kennenzulernen, sondern ihn persönlich zu erfahren und dann auch so zu handeln. Und dieses persönliche Erfahren geschieht nun genau in diesem Moment. In dieser Begegnung zwischen Jesus und Nathanael. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Jesus kannte Nathanael. Er hat ihn unter dem Feigenbaum gesehen. Aus der Bibel erfahren wir nicht, was Nathanael unter dem Feigenbaum getan hat. Vielleicht ruhte er dort aus, vielleicht hat er aber auch dort gesessen, gebetet, die Schrift studiert. Vielleicht hat er aber auch sich gedacht, okay, ich ziehe mich darunter ein bisschen zurück, denn der Feigenbaum hat tief hängende Äste. Vielleicht wollte er sich da auch ein bisschen verstecken. Aber wir wissen, dass Jesus ihn sieht. Jesus sah ihn, obwohl er zu dem Zeitpunkt nicht dort war. Jesus sieht ihn, obwohl Nathanael dies in dem Moment gar nicht bemerkt. Er merkt nicht, dass er von Gott in diesem Moment gesehen wird. Und doch wird er gesehen. Was löst das bei dir aus? Dieses "Ich habe dich gesehen". Ist es für uns eher eine objektive Vorstellung? Wie zum Beispiel: Ich habe dich gestern auf dem Supermarktparkplatz gesehen. Vielleicht denkst du dir dann: Mist, hätte ich doch lieber die Jeans statt der Jogginghose angehabt. Vielleicht denkst du aber auch dabei an eine Besprechung auf der Arbeit oder eine Gemeindeversammlung und da geht es darum, dass eine neue Aufgabe übernommen werden soll. Und du merkst auf einmal, wie der Blick deines Chefs oder deines Pastors in deine Richtung geht und du denkst dir: Bitte nicht. Bitte sieh mich nicht und komm nicht auf den Gedanken, ich wäre prädestiniert, diese Aufgabe zu übernehmen. Vielleicht denkst du dabei aber auch an letzte Woche und du denkst daran, dass du nach Hause gekommen bist und da begegnest du deiner Mama oder deiner Ehefrau und befürchtest, jetzt gleich im Haushalt noch mit anpacken zu dürfen. Vielleicht schießen dir aber auch ganz andere Gedanken an der Stelle durch den Kopf. Vielleicht denkst du auch, wenn das jemand zu dir sagt: Ich hab dich gesehen. Hey, super, wie schön, da hat mich jemand beim Supermarkt gesehen und wir haben noch ein richtig gutes Gespräch miteinander gehabt. Oder vielleicht denkst du dir: Ja, endlich ist da jemand, der mich wahrnimmt und der mir zutraut, diese Aufgabe zu übernehmen. Und welche Gedanken kommen dir, wenn das nicht irgendein Mensch zu dir sagt, ich habe dich gesehen, sondern wenn es Gott zu dir sagt, ich sehe dich. Vielleicht nimmst du es zunächst einfach nur zur Kenntnis. Vielleicht kommt aber auch ein bisschen Unbehagen in dir auf und du denkst dir, oh, Gott hat gesehen, wie ich letzte Woche mit meiner Familie oder mit dem Kollegen auf der Arbeit umgegangen bin. Oder Gott hat gesehen, wie ich das letzte Wochenende vielleicht mit lauter unwichtigem Zeug vertrödelt habe, statt mir mal Zeit zum Bibellesen und zum Beten zu nehmen. Vielleicht geht es dir aber auch ganz anders. Und vielleicht denkst du dir, es ist so gut, dass zumindest Gott mich sieht, wenn ich doch den Eindruck habe, dass alle anderen mich übersehen. Wie ermutigend zu wissen, dass Gott gerade sieht, wie es in mir aussieht, wie es mir geht und vielleicht auch, was mir nachts den Schlaf raubt. Vielleicht kommt aber auch eine Frage in dir auf. Und vielleicht kommt die Frage in dir auf, wenn Gott mich sieht, warum ist dann meine Situation immer noch so, wie sie ist? Wenn er mich sieht, müsste er dann nicht eingreifen und alles ganz anders sein? Ich habe dich gesehen. Da fällt uns Psalm 139 ein. Egal, ob ich sitze oder stehe, du siehst es, Gott. Alle Tage meines Lebens sind dir bekannt. Du hast mich bereits gesehen, noch im Bauch meiner Mutter. Da fällt uns auch die Geschichte ein von David, als er von dem Propheten Samuel zum König gesalbt wird. Samuel, der an allen Brüdern von David vorbeizieht und Gott jedes Mal sagt, der ist es nicht. Den salbe nicht zum König. Ich sehe nicht nur das Äußere, sondern ich sehe das Innere. Ich sehe den Charakter, die Motivation, das Herz. Und für Nathanael sieht es ja gut aus. Jesus spricht über ihn, dass er ein aufrichtiger Nachfolger Gottes ist. Jesus zeigt in diesem Gespräch, dass er Nathanael nicht nur äußerlich wahrnimmt, unter dem Feigenbaum sitzend, sondern auch, dass er sein Inneres kennt. Seine Art und Weise zu leben, was ihm wichtig ist. Und wenn Gott uns sieht, dann nicht um uns zu verurteilen, sondern seine Intention ist für uns, nicht gegen uns. Er ließ Jesus für uns sterben und er wollte die Verbindung zwischen ihm und uns möglich machen. So lesen wir zum Beispiel im Psalm 139 gegen Ende, dass der Psalmschreiber sogar eine Bereicherung darin sieht, dass Gott um alles weiß und alles sieht, sogar wenn er versucht, sich zu verstecken. Da Gott ihn immer sieht und um alles weiß, kann er ihm helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und sein Leben weise zu gestalten. Und diese zwei Aussagen von Jesus, dass er Nathanael kennt und unter dem Feigenbaum gesehen hat, verändern alles für Nathanael. Da findet eine Begegnung zwischen ihm und Jesus statt, die eine Wendung herbeiführt. Zunächst fragend und etwas skeptisch in Bezug auf Jesus und dann direkt erkennend, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, der König Israels. Nathanael, der die Schrift und Prophezeiung kannte, erkennt in seinem Herzen, dass vor ihm die Erfüllung dieser Verheißungen steht. Und er reagiert sofort nur auf eine Art und Weise, mit einem Glaubensbekenntnis und Anbetung. Keine Fragen, kein Zweifel, sondern Erkenntnis findet hier statt. Nicht nur mit den Augen, sondern im Herzen. Er glaubt. Und Nathanael erkennt und glaubt, dass dieser Mann vor ihm Gottes Sohn ist. Dass dieser Sohn des Josef aus Nazareth, dass er derjenige ist, auf den er gewartet hat. Und diese Worte von Jesus, sie bewirken etwas. Sie bewirken, dass Nathanael erkennt. Und das verändert etwas bei ihm. Zu Beginn des Textes ist Nathanael noch wartend auf den Messias. Jetzt ist er es nicht mehr. Und wir finden im Neuen Testament recht wenig über Nathanael, aber es gibt die Vermutung, dass er vielleicht einer der 12 Jünger Jesu wurde, der auch unter dem Namen Bartholomäus bekannt ist. Aber ganz sicher weiß man es nicht. Aber was wir ganz sicher wissen, ist, dass Jesus ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen hat. Als Nathanael später mit Jüngern aus dem engsten Kreis unterwegs ist, sind sie beim Fischen, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist. In Johannes 21 lesen wir das. Also da hat etwas stattgefunden. Er hat nicht länger auf Jesus gewartet, sondern er hat sich auf den Weg gemacht und er ist dran geblieben. Für ihn hat sich was verändert. Er ist ein Nachfolger Jesu geworden. Und in Jesaja 55, da sagt Gott selbst, dass sein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es das bewirkt, was Gott gefällt. Und in Hebräer 4, da lesen wir, dass Gottes Wort lebendig und wirksam ist. Und diese Lebendigkeit und Kraft von Gottes Wort passiert genau hier bei Nathanael. Diese Aussage von Jesus, ich habe dich gesehen, Nathanael, bewirkt viel. Aber nicht nur bei Nathanael bewirkt es etwas. Da finden wir auch die Begegnung von Hagar mit einem Engel Gottes im Alten Testament. Hagar, die Sklavin Sarahs, der Frau Abrahams. Und da Gottes Verheißung mit den Nachkommen für Abraham auf sich warten lässt, nimmt Sarah die ganze Geschichte selbst in die Hand und gibt Abraham Hagar, die daraufhin schwanger wird. Die schwangere Hagar fängt dann allerdings an, Sarah als Herrin nicht mehr zu achten und Sarahs Reaktion, sie macht Hagar das Leben zur Hölle, bis Hagar nicht mehr weiter weiß und mit ihrem Sohn Ismael in die Wüste flieht. Und dort landet sie dann an einer Wasserquelle, wo ihr ein Engel Gottes begegnet. Und dieser Engel gibt ihr den Auftrag, zurück zu Sarah zu gehen, sich ihr unterzuordnen, aber auch die Zusage, dass Hagar viele Nachkommen bekommen wird, und zwar so viele, dass sie nicht zählbar sein werden. Und Hagars Reaktion? Sie spricht, Elroi, du bist der Gott, der mich sieht. Und dieses Gesehenwerden führt bei Hagar dazu, dass sie gehorsam wieder zurückgeht. Gott sagt Hagar hier nicht, dass alles sofort richtig gut werden wird. Auch die vielen Nachkommen werden erst Generationen später in Fülle da sein. Und wir wissen nicht, welchen Empfang Sarah ihrer Sklavin bereitet hat. Die Situation war ja immer noch ziemlich ähnlich. Sarah war noch kinderlos und Hagar hatte Ismael. Aber Hagar geht trotzdem zurück, weil Gott sie gesehen hat. Vermutlich mit einer neuen Einstellung der Sarah gegenüber, aber auch etwas Zuversicht im Gepäck. Da gibt es jemanden, der sie sieht. Gesehen zu werden bedeutet also nicht automatisch, dass sich die Situation sofort um 180 Grad wenden oder bessern wird. Oder dass Gott gleich handelt und eingreift, so wie wir es uns vorstellen. Nathanael und die anderen, die bei diesem Gespräch mit Jesus dabei waren, bekommen ebenfalls eine Zusage. Sie werden Größeres als das sehen. Sie werden mehr erleben, als dass nur ein Mensch sein Leben ändert aufgrund dieser Aussage, ich habe dich gesehen. Sie werden erleben, wie Gottes Reich beginnt, sich auf dieser Erde auszubreiten. Aber nicht alles geschieht auf einmal in dieser Begegnung. Manches geschieht auch erst in der Zukunft. Und wir heute? Was können wir mitnehmen in diese neue Woche? Ich würde sagen, drei Aspekte aus diesen verschiedenen Begegnungen. Da ist zuerst dieses Komm und Sieh. Wir dürfen ein Nathanael sein. Diese Einladung Komm und Sieh gilt auch für uns heute. Auch wir sind eingeladen, zu kommen und zu sehen, persönlich Jesus zu erfahren und ihm nachzufolgen. Persönlich die Erfahrung zu machen, dass Jesus uns sieht. Und dafür dürfen und müssen wir offen sein wie Nathanael und uns auf den Weg machen. Wir brauchen auch diese suchende Haltung, diese Offenheit und diese Bereitschaft, etwas zu riskieren, um diese Begegnung mit Jesus zu haben. Nicht nur beim bloßen Wissen stehen zu bleiben, sondern es selbst erfahren zu wollen und zu riskieren, diese Einladung anzunehmen. Und dieses Annehmen ist etwas Aktives, so wie Nathanael sich auf den Weg macht. Er entscheidet sich, loszugehen. Und vielleicht ist es auch heute dran, sich neu aufzumachen, Jesus persönlich zu begegnen, sich diese Zeit für eine Begegnung zu nehmen. Es gibt aber auch einen zweiten Aspekt, den wir mitnehmen dürfen in die neue Woche. Ich habe dich gesehen. Ich sehe dich. Das ist keine leere Aussage von Jesus und auch keine bloße Feststellung, sondern da steckt mehr drin. Jesus sieht dich und mich. Er sieht, was uns freut. Er sieht aber auch, was uns vielleicht umtreibt und beschäftigt. Er sieht unser Gelingen, aber auch da, wo wir immer wieder scheitern. Und auch wenn wir das vielleicht nicht immer merken und uns nicht immer dessen bewusst sind, Jesus sieht dich und er sieht mich. Und diese Tatsache kann und darf unser Leben verändern. Hagar, ging aufgrund dieses Gesehenwerdens zurück, auch wenn die Situation unverändert war. Aber sie hatte eine neue Perspektive für die Zukunft. David, der übernahm Stück für Stück seine Berufung als der neue König von Israel. Aber es war ein sehr, sehr langer und steiniger Weg, bis er endlich da war, was Gott ihm verheißen hatte. Und Nathanael, der durfte erleben, wie Gottes Reich sich auf dieser Erde begann auszubreiten, trotz der Kreuzigung von Jesus, wie nicht alles zusammenbrach, sondern es weiterging. Vielleicht führt diese Gewissheit, dass Jesus uns sieht, nicht gleich zu einer Riesenveränderung in unserem Leben. Vielleicht trägt es aber dazu bei, dass unser Bild von Gott um diesen Aspekt reicher wird, dass wir uns neu dessen bewusst werden dürfen und uns entscheiden dürfen, das zu glauben. Ja, Gott sieht mich. Vielleicht kommt dadurch auch eine neue Zuversicht und eine neue Hoffnung mit ins Leben rein, dass Jesus Christus da ist, uns mit Wohlwollen und wahrhaftiger Liebe wahrnimmt, Gutes für uns bereithält, manches jetzt und manches in der Zukunft. Und noch ein dritter Aspekt. Wir haben ihn gefunden. Vielleicht bist du auch mitten auf dem Weg unterwegs und du hast Jesus erlebt und erlebst ihn immer wieder und du erkennst immer wieder, dass er der Messias ist. Dann ist es vielleicht dran, wie Philippus zu sein und zu sehen, hey, wo gibt es jemand in meinem Umfeld, der offen, der fragend ist, der auf der Suche ist? Und diese Person einzuladen und zu sagen, hey, ich habe den gefunden, den du suchst. Komm mit und sieh selbst. Einladen, Jesus persönlich zu erleben, den Mut und die Begeisterung zu haben wie Philippus. Denn du bist jemand Besonderem begegnet, Jesus. Und auch andere dürfen diese Möglichkeit dieser Begegnung haben. Wie der Eingeladene reagiert, das liegt nicht in unserer Hand. Auch Philippus hatte nicht in der Hand, wie Nathanael reagiert. Aber er bekennt und er lädt ein und bleibt dran. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Dass du ein Gott bist, der voll Wohlwollen auf uns schaut und der uns einlädt, dass wir kommen und sehen dürfen. Dass wir dich persönlich erleben dürfen. Dass wir Begegnungen mit dir haben dürfen, immer wieder in unserem Alltag. Auch da, wo wir es nicht erleben. Und ich bitte dich, dass du uns das immer wieder da hilfst, uns aufzumachen, auf den Weg zu machen, dir zu begegnen, aber auch offene Augen, dass wir einfach erkennen, wer in unserem Umfeld diese offene, fragende Haltung hat und wo wir ein Zeugnis geben dürfen von dir und von dem, was wir mit dir erlebt haben und wer du bist. Amen.